understand. Well, John Stott, ein berühmter englischer Theologe, schrieb Folgendes: Ich könnte niemals an Gott glauben, wenn es nicht das Kreuz gäbe. Wer könnte in einer Welt des Schmerzes einen Gott anbeten, der gegen diesen immun ist? Gott ist in unsere Welt des Schmerzes eingetreten und das ist der Gott für mich, sagt John Stott. Er hat dieses Buch The Cross und so ein dicke Schinken. Diejenigen, die wirklich sowas lieben, kann ich nur empfehlen. Einfach, das war eine Pflichtlektüre in den Theologiesenseminaren. Deswegen die Christologie, einfach Wahnsinn, das Buch, kann ich nur empfehlen. So, unsere ganze christliche Kultur, wenn man so sagen darf, unser ganzer Kontakt mit Gott und unsere Gemeinschaft miteinander ist um einen gekreuzigten Retter sich drehen. Stimmt's? Ich kenne dich normalerweise im Leben nie, wenn das nicht Jesus gegeben hätte. Aber weil wir Jesus haben, deswegen kennen wir uns. Und sind wir sogar Geschwister. Sein Blut fließt in deinen Adern und auch in meinem Adern. Als erlöste Schar stehen wir vor ihm. Reingewaschen durch sein Blut. Deswegen ist einfach das Kreuz zentral. Ich liebe Apostel Paulus, wenn er so sagt. Na? Denk hier. Lina? Ah, jetzt. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus ist so radikal, dass es für ihn nur Jesus den Gekreuzigten gibt. Und natürlich auch den Auferstandenen. Das ist ja für ihn automatisch. Den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Galater 6. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. So, der Tod von Jesus ist nicht nur das Ende der Geschichte, sondern das ist das Thema. Es ist die Geschichte. Ja? So, wir haben diese Serie schon von Anfang an bis jetzt festgestellt, dass Abraham und Isaak es andeutete, Gott hat schon bei dem Sündenfall gesagt, dass der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten wird. Das Passafest hat das veranschaulicht. Levitische Opfer hat das dargestellt. Die Propheten hat das vorausgesagt. Und letzte Woche hat Jesaja, haben wir schon gesehen, dass er um unsere Übertretung willen gekreuzigt und misshandelt. Und wenn wir zu den Evangelien kommen, ist noch auffälliger, weil 20-40% aller Schriften handelt eigentlich nur um die letzte Woche, um Leben von Jesus und vor allem die paar Stunden seit Gründonnerstag in der Nacht, als Jesus verraten wurde, das Abendmahl feiert, was wir auch nachher dann hier als Gemeinde dann tun wollen, seinen Sieg feiern. Und dann den Freitag, Passafest, das Lamm Gottes ist geschlachtet worden und mündet dann am Sonntag die Auferstehung. So, auf diese Tatsache wollen wir dann heute das Psalm 22 lesen, weil es beginnt mit einer Aussage von Jesus, auch endet mit einer Aussage von Jesus, diese berühmten 7 Worte am Kreuz. David, der dieses Psalm geschrieben hat, ist 1000 Jahre vor Jesus. Aber mit einer so Genauigkeit, es ist unglaublich, weil er beschreibt eine Hinrichtung, um besser gesagt eine Kreuzigung. Und das Seltsame daran ist, wie gesagt, ist 1000 Jahre vorher, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und die Kreuzigung ist erst dann mehrere hundert Jahre später nach David erfunden worden. Wie kann man sowas machen? Ja? Die Lösung ist hier. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias und auch von der Kreuzigung. Der König ist auch Prophet, interessant. Hat eine Schau, als ob er unter dem Kreuz bis zu Psalm 22 geschrieben hat. So lesen wir Psalm 22, Vers 1 bis 6. Dem Vorsänger nach der Melodie Hinden der Morgenröte, ein Psalm Davids. Das ist Ayelet Hashakar. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, was Hinden ist, aber das ist ein Rehkitz, so eine weibliche Rehkitz. Der Morgenröte, so Richtung Morgenröte, es ist ein bisschen schwierig jetzt dieses, ich bin wirklich hin und her, weil die Melodie sollte eigentlich eine hoffnungsvolle Melodie, obwohl es beginnt mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aber es ist keine so Depri-Version, weil das ist nicht, weil Psalm 9 ist ein schwermutiges Lied, weil nach Almut Laban, also das ist dem Tod eines Sohnes, das ist dann die Melodie richtig traurig. Aber das ist hier, Morgenrot ist ja immer eine Hoffnung, etwas beginnt, was Neues. Und deswegen, wie gesagt, in vielen Dingen wir müssen Psalm 22 doch nicht nach europäischen Theologie durchgucken, sondern nach was? Nach jüdische Verständnis unbedingt lesen. Okay? Nur damit aber schon mal eine Vorschau, ich sage, das ist mehr eine hoffnungsvolle und nicht Debris. Weil am Ende ist Happy End. Ne? Ende gut, alles gut. Ne? Warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. So, mein erster Punkt ist die Verlassenheit des am Kreuz. Ich glaube, da ist irgendwas Entschuldigung? Nicht? Ich glaube, da ist etwas hier, wenn du das Ding hier, diese Logitech mal reinstecken würde, hinten. Genau. Danke. Jetzt. Entschuldigung, technische Panne. Die Verlassenheit am Kreuz. Hier hat Jesus genau das gesagt, was berühmt ist, dieser vierte Satz am Kreuz. Jesus hat ja 7 Worte am Kreuz gesprochen und das ist der vierte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen etwas verstehen, dass auf dem Weg zu Golgatha, wo Jesus hingerichtet wurde, wo er wirklich diese 3 Stunden da hing. In der Heilige Schrift zeigt uns, wie Jesus dieses Leiden durchlebt hatten. Aber jedes Mal ist er immer auf anderen gerichtet. Bestes Beispiel, als er in Lukas 23 dieses Kreuz trug, sprach er zu den Frauen, die da standen. Stimmt's? Was hat er gesagt? Weine nicht um mich, sondern um euer Wille. Ja, eure Söhne, eure Töchter. Das sollt ihr weinen. Nicht um mich. Er denkt nicht an sich selbst. Deswegen ist ja schon unter so einem Schmerz, unter so einem Leiden, wie gesagt, er sah ja nicht mehr wie ein Mensch. Ne? Er wurde entstellt durch diese ganze Prügelei und durch diese ganze Peitsche und alles, was wir letzten Sonntag schon gehört haben. Und dann, als er ans Kreuz genagelt wurde, was sprach er, als dieses Kreuz hochgehoben ist und er da oben hing? Er denkt auch an anderen. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Anderen orientiert. Und dann noch die zwei Verbrecher neben ihm. Das eine lästert und der eine macht dieses eine oberflächliches, aber trotzdem ein bedeutsames Glaubensbekenntnis. Jesus, wenn du zurückkommst, denk an mich. Was hat Jesus dann ihm gesagt? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und als ob das noch nicht genug, er hing dort immer noch oben, sah er runter, sah er seine Mama, seine Mutter. Ist ein komisches Wort, eine Frau, das ist dein Sohn, Sohn, das ist eine Frau. Eigentlich einfache Worte auf Deutsch zu Johannes, ich vertraue dir jetzt meine Mama an, bitte kümmere dich um sie. Mama, er ist wie ein Sohn für dich. Er kümmert sich dann um dich. Immer noch, mach auf alles anderen, aber nicht auf sich selbst. Bis jetzt, Vers 2, gab es eine Änderung. Von 9 bis 12 hing er dort und dann ab 12 Uhr Mittag, ihr wisst ja, was passiert, es wurde dunkel, Finsternis. Und eine übernatürliche, so viele Historiker beschrieben diese übernatürliche Art von Finsternis, weil wir wissen, was für eine Finsternis das ist, oder? Die ganze dämonische Mächte ist. Deswegen hat er Löwen umgeben, mich, Buffel, Hunde. Das sind die bösen Geister, die Jesus hier umzingelt haben. Und dann in dieser Finsternis durchbrach er alles mit einem Schrei, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist schon ein interessantes Geschrei, weil zum ersten Mal hören wir von Jesus, dass er nicht sein Gott Vater nennt. Stimmt's? Er sprach immer vom Vater. Mein Vater, unser Vater, er lehrt uns immer Vater. Aber hier ist das einzige Mal, das ein einziges Mal, wo er Gott, Gott nennt und nicht Vater. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt zu beobachten, oder? Wenn er uns lehrt, das ist unser Vater, das ist mein Vater. Mein Vater ist immer mit mir, auch schon in der Nacht davor, sagt er immer. Ich könnte mich verlassen, aber der Vater ist immer bei mir. Und dann plötzlich jetzt spürte er, als ob die Intimität nicht da ist, als ob Gott ihn verlässt. Obwohl natürlich, ich versuche die Bibel mit der Bibel zu interpretieren. Kann Gott Gott verlassen? Jesus ist Gott, oder? Und Gott ist, der Vater ist auch Gott. Kann der Vater Gott den Sohn verlassen? Ja, das ist das Mysterium, sagt Apostel Paulus. Das Kreuz ist ein Geheimnis. Du kannst denken und drehen, wie du willst. Pass hier oben nicht rein. Das ist für mich zu. Aber eines weiß ich. Apostel Paulus sagt, Gott war in Christus und hat sich selbst mit der was? Mit der Welt versöhnt. Nun mal, diese Verlassenheit, die wir hier erleben, ist klar. Zum ersten Mal spürte er diese Intimität nicht, dass er spürt genau das, was Sünde bewirkt. Sünde bewirkt Trennung. Wir sind getrennt von Gott durch Sünde, stimmt's? Das war ja, was die Sünde von Adam bewirkt. Er ist getrennt von Gott. Und das ist genau das. Wir sind getrennt von Gott. Und deswegen sagt er, warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Dieses Gefühl der Verlassensein, das er nicht kannte. Vater und ich waren eins hier. Siehe, es kommt die Stunde, Johannes 16, bevor er gekreuzigt wurde. Und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und jetzt ist anders. Diese Trennung, diese Verlassensein. Warum ist das notwendig? Genau das hier im Vers 4 wurde jetzt gezeigt. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Heilig bedeutet rein, vollkommen, makellos, untadelig. Und das ist das Grund für das Kreuz. Jesus muss das Kreuz ertragen, weil Sünde trennt. Gott, der heilig ist, kann nicht mit Menschen rumhängen. In Anführungszeichen. Warum? Sünde. Ein heiliger Gott kann das nicht machen. Er kann Sünde nicht dulden. Also muss etwas getan werden, damit Menschen und Gott wieder zusammenkommen. Ja? Um uns zusammenzubringen, muss das Kreuz sein. Ein Autor hat mal so formuliert, man beeindruckt NASA-Mitarbeiter oder NASA-Ingenieure nicht mit einem Papierflugzeug. Der ist nicht beeindruckt. Stimmt's? Oder man rühmt sich nicht mit seinen Buntstiftzeichnungen vor Picasso oder vor Monet oder wie die alle heißen. Ja, du wirst nicht den beeindrucken. Oder man behauptet nicht, mit Einstein gleichzusetzen, nur weil man H2O schreiben kann. Und natürlich, man prahlt nicht in Gottes Gegenwart, der vollkommen ist, mit deiner eigenen Gerechtigkeit. Kannst du nicht. Er ist so perfekt. Und wir können diese Perfektion niemals erreichen. Alles, was du tun kannst, ist nur schlimmer machen. Ne? Nehmen wir mal so an, ja, ich sage das nicht so, aber wir nehmen mal an, als ob das du das ist. Nehmen wir an, dass du nicht singen kannst. Dass du flat singst, dass du immer so schief singst. Ich sage nicht, dass du das machst, aber der eine oder andere vielleicht. Aber jetzt wollen wir gesagt, hey, ich möchte, dass ihr singt. Ja, manchmal, wie gesagt, habe ich ja schon immer gesagt, das ist ein bisschen zu leise, ich brauche ein bisschen mehr Power, genau. Sing. Mach freudigen Lärm, sagt die Bibel, oder? Dann mach doch ein bisschen Lärm. Ja, es steht nicht stille. Im Himmel gibt's Stille, halbe Stunde, das war's auch. Und der Rest ist keine Stille. Also, ich brauche ein bisschen Lärm, geistlich gesehen. So, jetzt stell dir mal vor, du kannst nicht singen, aber du möchtest gerne an The Voice of Germany teilnehmen. Viele sagen immer, was denkt ihr denn dabei? Ne? Wie weit würdest du kommen?
Die Codes wird immer noch nicht mal umdrehen. Ne?
Aber also, sagen wir so, jetzt, wir singen so schlecht. Jetzt eine berühmte Sänger, Adele oder Ariana Grande, wie die alle heißen, die wirklich top singen kann. Mariah Carey, Andrea Bocelli. Die sagen dann zu dir, du hörst einfach das Mikrofon, wir lassen dein Mikrofon aus, ich singe jetzt für dich. Dann, ja. Dann klingt schon super. Ja, ich bin hinter der Bühne und fungiere als dein Stellvertreter. Und jetzt auf viel größere und unendliche Ebene hat Jesus genau das für uns getan. Der Vollkommene für die Unvollkommenen. Wir können nicht singen, aber Jesus singt für uns. Aber ist noch mehr als nur singen. Ne? Er starb für uns. 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Wow. Er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. So, Jesus ist nicht sündhaft. Okay, ja, das ist ja immer wichtig. Er trug unsere Schuld, er trug unsere Sünde auf sich. Deswegen war diese. Jesus ist jetzt der Sündenträger am Kreuz. Ja. Und deswegen bekommen wir Gerechtigkeit zugesprochen. Es ist uns gegeben. Das ist nicht jetzt, weil wir etwas leisten, sondern er hat uns geschenkt. Nicht intrinsisch, nicht innere Gerechtigkeit, sondern gegebene Gerechtigkeit. Punkt Nummer 2, die Qual am Kreuz. Wollen wir dann Vers 7 bis 9 erstmal hören? Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sahen, ersehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll noch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Die Ähnlichkeit mit dem Matthäus-Evangelium ist verblüffend. Das ist genau ja, was die Hohepriester und die Ältesten sagen zu ihm. Stimmt's? Am Kreuz. Hier. Matthäus 27, Vers 43. Er hat auf Gott vertraut. Der befreien ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Es ist gesagt, wie kann, als ob, ja? David, alles live dabei vor Grundlegung der Welt und hat alles hier aufgezeichnet. In seinem Inneren reingefilmt. Die Aussage, die Szene, alles eins zu eins. Schau Vers 7. Ich aber bin ein Wurm. Ich kenne ja die 7 Ich Bin-Aussage von Jesus in Evangelien. Ja? Er sagt über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zum Schaf. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Und dann Kapitel 15, ich bin der wahre Weinstock. Aber das eine hier, das haben wir vergessen. Ich bin ein Wurm. Und kein Mensch. Das ist schon erstaunlich, dass der Sohn Gottes sowas sagt, oder? Warum ein Wurm? Ja. Wurm ist ja ein der niedrigsten Lebewesen so auf dieser Erde. Stimmt? Das ist Wurm. Jesaja sagt, es ist keine Schönheit an ihm, dass wir ihn begehren sollen. Ja? Als Jesus geschlagen wurde, sein Bart gerissen wurde und wie gesagt, er wurde so entstellt, dass wie gesagt, boah, wir haben kein Begehren, ihn zu sehen. Und das Wort Wurm hier ist ein besonderes Wort. Das ist Tola. Interessanterweise, ich habe auch gestern nochmal recherchiert. Das ist in einer weiblichen Form geschrieben. Tola at.
eine weibliche Form von diesem Wurm. Es ist keine normale Wurm. So, es ist 42 Mal im Alten Testament oder im Alten Testament benutzt. Manchmal ist es Wurm, übersetzt aber manchmal auch Scharlach, Karmesin, rot. Und dieses Mal, deswegen dieser rote Faden im Stiftshütte Mose, diese rote Farbe in dem Vorhang ist aus diesem Wurm gewonnen worden. Tola, Scharlach. Deswegen zum Beispiel Jesaja 1,18 sagt, komm doch, wir wollen miteinander rechnen, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach, wie Tola sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. So wie besudelt dein Leben ist, kann Gott es reinigen und weiß machen wie Schnee. So, was ist dieser Wurm oder die Scharlach miteinander zu tun? Das ist die sogenannte Karmesin, Krokus, ja, Scharlachwurm. Ein sehr bekanntes Tierchen im Mittelmeerraum, wo Karmesin, roter Farbstoff, gewonnen werden. Wo wirklich Kleidung in Rot gefärbt werden. Ja, das ist so teuer und so arbeitsintensiv, deswegen ist nur für religiöse Gegenstände oder für Könighäuser. Können das sowas leisten. So ein Tierchen wurde zermahlen und als zermahlen wurde, dann kam ein roter Farbstoff raus. Und mit dem, man braucht so viel, um dann eine ganze Kleidung in Rot zum Beispiel zu färben. Und wenn diese kleine Wurm sein Lebenszyklus, wenn der dann was, ja, Babys geboren werden, machen sie etwas Besonderes, nämlich sie halten oder sie nisten sich in einem Baum oder in einem Holz, Stück Holz, und bei der Geburt stirbt dieser Wurm. Und während sie gebären, bringt sie neues Leben hervor. Und auf dieser einzige Weg, neues Leben hervorzubringen, ist etwas passiert, als ob das explodiert, diese Wurm. Und dann siehst du wirklich auf diesem Holz, wo der nistet, ein Blutfleck, wie eine Explosion. Und durch diese Explosion neues Leben entsteht, die Babys geboren werden, aber dann das Holz ist rot. Aber dann durch die Sonne bleicht sich diese rote Farbe in weiß. Und rate mal, nach wie vielen Tagen? Nach 3 Tagen. Das ist so, wie gesagt, es gibt für mich keinen Zufall auf dieser Erde. Gott hat so viel geplant. Gott hat so viel geplant. Und tatsächlich wurde das weiß nach 3 Tagen. Vers 14. Na? Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs zerschmolzen in meinem Innern. Ja, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen hier und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Wie gesagt, 1000 Jahre. Vorher, Vers 15, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Diejenigen, die Kreuzigung studiert haben, das Opfer durch diesen Horror Todes ist so stark verschwitzt, da ist dann, wie gesagt, Schweißausbruch, er ist dehydriert. Ja, deswegen gesagt, hey, Jesus in der Nacht davor hat mit dieser Todesangst zu tun, stimmt's? Er kämpfte im Garten von Gethsemane, er schwitzte und Tropfen wie Blut. Ja, Man hat ja Blutgefäße, so die Kapillaren hier um die Schweißdrüse herum, in einer Extremsituation, wenn man so an Todesangst ist. Man schwitzt und dann platzt diese Kapillaren und deswegen du schwitzt auch große Tropfen Blut. Man sagt auch, ich sag, durch so eine Extremsituation, dass dein Haar weiß färbt, durch so eine Angst. Ne? Ich sag, das plötzlich von schwarz kannst du sofort durch so eine Extremsituation dein Haar plötzlich sofort dann alles weiß. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Sie haben gesehen, dass es gibt nur 4 Punkte, wo Gekreuzigten hängen. 2 in den Händen, 2 in den Füßen. Und man merkt einfach, ich sage, das kann ja nicht lange halten, deswegen dann irgendwann der Körper sackt aus den Gelenken. Deswegen ist das eigentlich irgendwann bist du ausgerenkt. Und jedes Mal, wenn du atmest, das ist so heftig, schwer und schmerzhaft. Deswegen irgendwann, man ist erstickt, aber dann ist ein langsamer Tod von 2-3 Tagen. Deswegen als diese Römer zu Jesus kam, wunderte sie, dass er schon gestorben ist. Weil die wollen ja wegen Sabbat die Gebeine brechen, aber bei Jesus war schon alles. Aber genau tatsächlich ist alles hier ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs zerschmolzen in meinem Innern. Ja, was für eine Sprache. Ich bin wie Wasser ausgegossen, mein Herz wie Wachs, in mir ist geschmolzen. Kann meine Gebeine zählen. Ihr wisst ja, dass Jesus, als er starb, mit einem Speer in seinen Seiten durchstochen wurde. Und was fließt raus? Wasser und Blut. Wasser und Blut. Die Ärzte sagen, dass Blut und Wasser darauf hinweisen, dass das Herzbeutel, dieser Herzsack hier, ist das Herz umschließt, so sehr mit Fusionsserum gefüllt wurde, so sehr, dass es mit Wasser voll gepackt wurde. Und das Herz ist durch diese Menge von Flüssigkeit gequetscht wurde. So man sagt, Jesus ist gestorben wegen gebrochenem Herzen. Das ist, was ihn das Leben genommen hat. Das Herz ist so zerbrochen, getrennt von seinem Vater. Er trug die Schuld der ganzen Welt auf sich. Und deswegen gesagt, als Beweis, als diese Lanze weggezogen wurde, Wasser und Blut kam raus. Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Dehydrierung, Flüssigkeitsverlust. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Beeindruckend, oder? Wie das so 1:1 ist. Und dann Vers 19. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Normalerweise, das ist ja bei der Kreuzigung der Römer, normalerweise haben die Soldaten schon Mitgefühl, dass dann die Kleidung des Opfers, die Oberkleidung, normalerweise der Mutter, übergeben, einfach als Erinnerung. Aber hier nicht bei Jesus. Die haben sogar beschlossen, die Kleidung zu behalten und loszuwerfen, ja, so ein Spielchen machen. Warum? Weil es vorher gesagt wurde. Hier im Psalm 22. Und jetzt die Errungenschaft des Kreuzes. Von Vers 22 an plötzlich wie einen anderen Ton. Ja, wenn man so sagen darf, am Anfang spielt man Moll und dann plötzlich jetzt in Dur. Es ist eine Veränderung in Ton und in diesem Abschnitt, als ob etwas Neues beginnt. Lass uns mal schauen, Vers 20. Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke eile mir zu Hilfe. Entreiß dem Schwert mein Leben, mein einziges, der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Ja? Und jetzt schaut diesen kleinen Satz an. Verkündigen. Entschuldigung, das war eigentlich, du hast mir erhört. Es kommt noch ein Satz hier, ich habe dann doch ein bisschen verpasst. Du hast mich erhört, kommt noch ein Satz von Ende dieser 22. Wie hat er ihn erhört? Jetzt kommt Vers 23. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Ich sage, hä? Ich merke, ich sage manchmal, das geht so schnell, dass du, ich muss eigentlich, hä, warte. War er nicht vorher tot? Oder? Der war doch vorher tot. So heftig, ja, begraben, aber du hast mir erhört. Dieser kleine Satz. Wann hat er erhört? Dann plötzlich, als ob Vers 22 und Vers 23 etwas passiert, was wir jetzt nicht lesen. Die einzige Erklärung ist, wie wär's mit Auferstehung? Das Vers 23 ist auferstanden und dann verkündigen will ich, weil hier plötzlich redet nicht von irgendjemand, sondern von meinen Brüdern. Jetzt plötzlich sind wir Brüder. Oder? Seit wann sind wir Brüder von Jesus? Als er gestorben und auferstanden ist. Deswegen sagt er dann in Johannes oder in den Evangelien, als Maria sagt meinen Brüdern, ich treffe sie um sie. Geh. Wow. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Vers 24. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Nochmal eine Veränderung in die ganze Stimmung und Ton. Jetzt ist der Tod vorbei. Schwäche ist vorbei. Leiden ist vorbei. Trauer ist überwunden. Es gibt neue Kraft, neues Leben. Jetzt ist Lobpreis dran. Ja? Etwas passiert zwischen Vers 22 und Vers 23. Die Erlösung ist da. Und Auferstehung. Lass uns kurz Hebräer Kapitel 2, Vers 11 und 12 hier lesen. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Jesus, der uns heiligt und wir, die von Jesus geheiligt werden, haben gleichen Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister. Deswegen sagt er, verkündigen will ich unter meinen Brüdern und Schwestern natürlich auch gemeint. Ne? Jesus ist unser großer Bruder. Wieder, das passt in meinem Griff über. Ich? Wir sind Kinder Gottes. Und Johannes schreibt, und wir sind es. Jawohl, wir sind Kinder Gottes. Weil Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Wow. Also ich kann nicht ruhig bleiben, ich hoffe ihr auch. Langsam hier wollen wir ja auf Höhepunkt kommen. Ja? Jesus spricht hier. Er redet, ja, seine Brüder. Wow. Jetzt schaut, wie diese Familie wächst. Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, oh Gott, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Wow. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israel. Vers 26. Von dir kam ein Lobgesang in große Versammlung. Es wird daran denken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und von dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Nachkommen werden ihm dienen, man wird dem Herrn erzählen, eine Generation. Vers 32. Die kommen wird, sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Wusstest du, dass du in diesem Psalm bist? Ja? Über Generationen, die nachkommen, redet von dir und von mir. Ja? Wir sind diese kleine Gruppe hier, ja, das noch geboren wird. 1000 Jahre vor Jesus und dann bis jetzt. Es wird immer noch ein Volk, das noch geboren wird, die zu Jesus kommen, sich bekehren, zu seinem Volk gehören, zu seinen Geschwistern werden. Alles hat angefangen in Jerusalem und dann hat Gott ja gesagt, ach, Jerusalem ist mir zu klein. Erweitern wir nach Judäa und weiter noch nach Samaria, als ob ich nicht reich. Ach komm, bis ans Ende der Erde. Ja, dann ist dann groß genug für alle. Wenn Judäa oder Jerusalem ist so klein, ja, die ganze Welt. Das war schon immer Gottes Idee. Haben wir vorhin gerade gelesen. Ja. Eine Generation nachkommen. Herrscht über die Nationen. Gottes Ziel immer an die Nationen. Uns möchte er haben. So, was will ich euch sagen? Nochmal hier, Hebräer 12. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Manchmal frage ich mich, wer hat Freude daran, gekreuzigt zu werden? Aber Jesus hat eine Freude, warum er das Kreuz erduldet hat. Warum? Wisst ihr, wer diese Freude ist? Ich schaue sie gerade an. Du bist seine Freude. Als er dort hing, denkt er schon an dich, er wird dich eines Tages kriegen. Und dann sagt er, dann ist alle Mühe wert. Dieses Leiden, diese Schmerzen ertrage ich gerne, weil wenn ich dich habe, dann habe ich alles bekommen. Und da kannst du nicht ruhig und still sitzt lobpreismäßig so singen. Nee, geht gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. Also, wenn du das jetzt verstehst, dann muss eigentlich aus allen deinen Poren raus. Was für ein Gott haben wir? Was für eine Liebe? Dass er alles bezahlt hat, damit er uns haben. Du bist die Freude für ihn. Er hat eine Braut gesehen. Das ist, wofür er gestorben ist. Eine Braut, wir. Es wird ja noch eine große Hochzeit zu feiern. Und du bist dabei, oder? Haha. So, jetzt schließen wir mit dem letzten Vers. Vers 32. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Und jetzt schaut euch das letzte Vers an. Letzter Satz, denn er hat es getan. Das ist jetzt Elberfelder, ist ein bisschen ungenau von Übersetzung her, weil auf hebräisches Wort ist ja das Wort Asa. Asa bedeutet hier interessanterweise die Schlachterübersetzung besser. Dass er es vollbracht hat. Interessant. Der erste Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Und dann das letzte Wort am Kreuz. Jesus rief, es ist vollbracht. Es ist erledigt. In dem Sinne für den Teufel, game over. Ein Wort im Griechischen, tetelestai, es ist vollbracht, es ist erledigt, es ist fertig. Ende. Schluss. Wow. Ja. Und dann sagt er dann noch, Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Dann ist hier Schluss. Seht ihr? Der erste Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deswegen ist die Melodie kann nicht deprimäßig, weil Ende ist top. Deswegen diese Morgenröte, ja. Ayelet Hashakah ist eine Freude, eine Erwartung, eine Hoffnung. Ist nicht, ja, deswegen, hey, Karfreitag ist keine Beerdigungsstimmung. Auch wenn das eine traurige Sache ist, aber wir feiern den Sieg. Wir wissen, Jesus ist ja nicht im Grab geblieben. Hallo? Er ist auferstanden, oder? Und deswegen feiern wir auch den Sieg und erwarten die Wirksamkeit des Kreuzes in unserem Leben, die Wirksamkeit des Blutes und sein Leiden. Man kam zu einem Evangelist und hat gefragt, hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Evangelist sagt, es ist zu spät. Hey, was meinst du, es ist zu spät? Sicherlich kann ich doch was machen, um gerettet zu werden. Und sagte der Evangelist, nein, es ist zu spät. Es ist bereits für dich erledigt. Du musst gar nichts machen. Das ist ja genau das Problem. Das Leitwort des Evangeliums lautet nicht, tu dies und tu jenes. Du darfst nicht, nee. So ist das Evangelium nie. Sondern, es ist vollbracht, es ist erledigt, alles ist für dich getan worden. Was du nur tun musst, annehmen. Das ist es. Sonst musst du gar nichts machen. Ja? Du kannst nie etwas hinzufügen. Es ist nichts hinzuzufügen. Und deswegen sage ich, hör auf, Gott zu überzeugen, als ob du gut genug bist, um gerettet zu werden. Ich sage, nee, musst du gar nicht, sondern das Kreuz hat das für dich gemacht. Ja? So, manche Menschen fühlen sich von Gott verlassen und er hat dich vergessen. Ich möchte euch ermutigen, das ist theologisch eine Unmöglichkeit. Gott kann dich nicht verlassen. Gott kann dich nicht vergessen. Das geht gar nicht. Kann sein, dass du vielleicht die Stille Gottes mal erlebst. Ja, dass ja, so manchmal Gott ist still, um dir Zeit zu geben, nachzudenken. Möglicherweise erlebst du Disziplin von Gott, weil du einfach nicht so gehorsam bist, dass er dich disziplinieren muss. Manchmal ist bestimmte Muster deines Lebens Gottes Missfallen, dass er in deinem Leben handelt, aber er kann dich nicht verlassen. Deswegen, ja, Gott wird uns niemals versäumen, noch. Wie gesagt, das ist ein Ding, der unmöglich ist. Es gibt manche Sachen, die Gott nicht tun kann. Ne? Ich sage, wenn du den, Gott kann alles tun, ja, er kann schon in dem, aber er ist gebunden. Er kann nicht Dinge machen. Und zwar zum Beispiel, er kann dich nicht verlassen. Ob du willst oder nicht, er ist immer da. Deswegen im Psalm 139, wo soll ich hingehen? Dahin? In äußersten Norden oder in Himmel und unter der Erde? Selbst dort ist er da. Oder? Dann hör auf doch mal zu sagen, dass Gott hat mich überlassen und ich bin alleine. Ich sage, hallo? Wo sind wir jetzt? Klar, es gibt Schwierigkeiten, ja, aber Gott kann dich nicht verlassen. Genau. Ja. Jesus wurde verlassen, damit du nicht mehr verlassen werden kannst. Er hat alles gemacht. Du nicht. So, zum Schluss. Eine extra for your information, ja, FYI. Kein extra Kosten, ohne Aufpreis, gratis für euch. Gibt jemand, der gerne Tatort angucken? Nee, kein Problem, wir können ja die Hände hoch. Ja, kein Verdammnis, ist alles gut. So, wenn eine Person stirbt, gibt es ja einen medizinischen Zustand. Warum deswegen dann die Forensik und wie sagen wir die andere? Gerichtsmediziner dann wirklich herausfinden, wie die Person gestorben ist und wann die Person gestorben ist. Stimmt's? So, dieser medizinische Zustand heißt Lividität. Ja? Das ist dieses Ziehen von Blut, so das ist diese Blaswerden, diese Bläse. So nicht Bläse, sondern also Blas. Ja? So wie ein Bluterguss in der untersten Körperregion zum Zeitpunkt des Todes aussieht. So dann die Gerichtsmediziner kann das feststellen, anhand des Grades dieser Lividität, wann er gestorben ist und auch anhand der Position der Lividität, wie eine Person gestorben ist. So, das bedeutet, dass als Jesus am Kreuz starb, rate mal, wo die Färbung dieser Lividität zu sehen ist. Was denkt ihr? Am Fuß, weil er ja hing. Das ist ja die unterste Stelle. Stimmt's? Die unterste Stelle, als er starb, ist das die unterste Stelle. Und deswegen, wenn wir dabei gewesen wären bei dieser Kreuzigung ein paar Stunden später, sehen wir etwas in seinen Fersen, eine Färbung, eine wie Bluterguss. Und jetzt zurück zu unserer ersten Botschaft, als Gott uns oder Eva verheißen hat, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Schlange. Er wird deinen Kopf zermalmen und du wirst wo? Jetzt hoffentlich die Begeisterung einsteht. Die Verse. Das heißt, wo Jesus diese Färbung an seiner Ferse zu sehen ist, ihr Lieben, es muss irgendwo der Kopf der Schlange zertreten wurde. Dann können wir doch hier ein Juhu heilen. Halle. Jesus ist gestorben, genau da passiert die Erfüllung. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Und da ist an seinem Fuß diese Färbung zu sehen, diese Lividität. Gott ist schon genial. Oh Mann. Jetzt müssen wir feiern. Amen. Linda, das Bild von Abendmahl, bitte. Und deswegen wollen wir genau das feiern. Nee, weiter unten. Genau. Jesus.